Herzlich willkommen zur Episode 126 der Leseoptimistin. Wir sind wieder mitten im Lernthema und ich liebe es ja zu lernen und dann hier bei der Leseoptimistin mit anderen gemeinsam zu lernen. Heute mit Hilfe des Buches Lerngestaltung Weiterdenken, Impulse und Methoden für gutes Lernen im digitalen Wandel. Das hat die Nele Hirsch geschrieben und das Buch ist erschienen im Belz, in der Verlagsgruppe Belz. Und auch ganz aktuell, von 2025 und schön übersichtlich, ich glaube 156 Seiten, wenn ich dann richtig durchgeblättert habe. Und ich habe wieder heute zwei Leseoptimistinnen dabei. Wir sind quasi schon ein erprobtes Trio, nämlich zu einen die Jennifer Fritz und die Katrin Zinke, beides absolute Lernexpertinnen. Und ich sage schon mal, hallo ihr beiden, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Hallo.
Hallo, genau. Danke für die Einladung.
Genau, und wenn wir jetzt gleich loslegen, könnt ihr ja dann jeweils, bevor ihr noch dann ins Thema einsteigt, kurz nochmal sagen, was genau ihr beim Thema Lernen oder auch beruflich macht, damit jeder weiß, wer heute mit am Mikro ist. Ja, ganz kurz zum Buch. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, Katrin, hast du es mir vorgeschlagen oder Jennifer? Das habe ich gar nicht mehr im...
Ich weiß es nicht
mehr. Jennifer. Ich glaube, Jennifer, ihr seid mit der Idee auf mich zugekommen.
Ja, genau. Aber auf alle Fälle war es wieder sehr zeitlich nah beieinander, so nach dem Motto, die eine sagt, das ist ein tolles Buch und dann kriege ich von der anderen das ähnliche, das gleiche Buch zugerufen und da dachte ich mir, das kann ja und muss ja nur gut sein. Und was mich gleich von Anfang an wirklich begeistert hat, ist zum einen, also nicht abschrecken lassen für die Leserinnen und Leser, auch wenn da steht, es ist für Schule und Pädagogen, man kann das wirklich in jedem Kontext nutzen. Also ich habe so viele Ideen rausgezogen für mich persönlich. Und eben das Zweite, was mich begeistert hat, sind diese vielen kleinen, liebevollen und leichten Ideen, die man so, ach, das probiere ich jetzt schnell mal aus. Also das hat jetzt nichts bei Schule und Pädagogik, denkt man ja an Gott, oh Gott, furchtbar theoretische, wissenschaftliche Konzepte, die als abgehandelt werden, sondern es ist wirklich so leichtfüßig, dieses Buch. Und deswegen freue ich mich sehr, das mit euch zu besprechen. Und ich rufe euch jetzt mal auf, das ist dann zu dritt immer einfacher. Katrin, starte du doch mal so, wo du sagst, wow, das ist mal für mich eines der Highlights, eines der wichtigsten Erkenntnisse.
Also hallo erstmal, danke auch für die Einladung. Ja, eines der Highlights, das ist echt herausfordernd, weil das Buch wirklich wahnsinnig viele Impulse mitgegeben hat. Allen voran fand ich auch die Idee oder den Gedanken, wie wir einfach in der Welt der Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Also ein Bildungssystem, was ja aktuell auf Konkurrenz, Ausgrenzung und Entmutigung basiert, wird ja kaum zu einer solidarischen Gesellschaft führen. Und wenn wir jetzt aber lernen, anders denken und gestalten, entsteht ja daraus eine veränderte Gesellschaft und eine Gesellschaft, in der es eben gerade nicht mehr wichtig ist, dass gelernt wurde, sondern dass wir uns auch nicht gegen andere durchsetzen, sondern gegenseitig unterstützen und gemeinsam gestalten. Und das zieht sich immer wieder durch das Buch durch und das ist für mich mit einer der wichtigsten Impulse, weil das auch diese Metaebene ist. Es ist nicht nur Lernen, sondern wie wollen wir generell als Gesellschaft miteinander interagieren und wie wollen wir zueinander sein.
Mhm, super. Und was hast du so als ersten Einstieg für dich, Jennifer?
Als Lernerlebnisdesignerin haben wir ja schon drüber gesprochen. Mein Motto grundsätzlich über alles hinweg ist ja das Lernabenteuer. Und ich finde, Nele Hirsch hat das so wunderbar zusammengefasst in ihrem Buch mit drei Schlagworten. Das ist Lernfreude, Offenheit und Zusammenarbeit. Und genau das macht ein Lernabenteuer für mich absolut aus und ist auch exakt die Art, wie ich seit Jahren tatsächlich mein Lernen voranbringe und vorantreibe. Also ich lasse mich quasi von der Neugier leiten, von der Offenheit für neue Themen. Ich schaue mir an, mit wem zusammen könnte ich lernen? So haben wir uns ja kennengelernt, Akela, mehr oder weniger, dass wir zusammen gelernt haben. Und dann eben diese Freude am gemeinsamen Lernen, das ist einfach das Schönste für mich. Und das ist wirklich, das sind ja die Grundprinzipien auch von dem, was Nele Hirsch hier in ein Buch gepackt hat quasi und was sie propagiert. Und ich finde, genau da sieht man eben so gut, dass das nicht nur für die Schule ist. Mhm. Also wir befinden uns ja in immer komplexer werdenden Zeiten mit und ohne KI. Und wenn man sich das einfach mal anschaut, mit Freude, Offenheit und dieser Zusammenarbeit, kommt man einfach auch genau in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir uns befinden, denke ich, viel, viel weiter, als wenn wir Einzelkämpfer und Konkurrenten heranziehen, wie Katrin das so schön zusammengefasst hat.
Ja, und das, also das mochte ich, also es hat ein schönes Einstiegskapitel. Das hat mir total gut gefallen, weil das, was du gesagt hast, Katrin, eben dieser übergeordnete Blick, ne? Wir leben in veränderten Zeiten durch Digitalisierung, durch KI und Co. Wie gehen wir also mit uns und unserem Lernen in dieser Umgebung um? Und da fand ich das, ich mag dann ja, wenn so mit so Bildern gearbeitet wird, die mich dann zum Schmunzeln bringen, weil dann ja gleich, sie schreibt halt, naja, es gibt zwei Wege, die wir jetzt eingehen können. Die Zementmischer-Variante, großartiges Bild, ja, ja. So nach dem Motto, so kann man dann ja auch, wenn du die Zeitungen liest, das betrachten, die ihm sagen, nee, Verbot, hier dürfen wir nicht und wir müssen beim Alten bleiben und zack, 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 Zement wird nochmal angemischt oder, sehr schön natürlich, ich habe einen Garten, ich liebe dieses Bild, die Komposterden-Variante. Das ist ein gutes Bild, weil es eben nicht sagt, dass die Erde ist schlecht, die müssen wir jetzt auf die Deponie, auf die Giftdeponie schmeißen, sondern wie können wir die verarbeiten, wie können wir da wieder was Gutes draus machen, das uns zum Wachsen bringt. Und das war dann eben auch nochmal mit dem, was du gesagt hast, Jennifer, ist ja auch mein Credo, dieses Lernfreude als Begriff, für mich so ein, genau, das muss es sein. Und einen Satz, einem unserer Nachbarsmädchen kommt dieses Jahr in die Schule. Und wenn die Erwachsenen sagen, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, was ist denn das für ein Bild, das wir da vermitteln? Also ich habe mir vorgenommen, wenn die eingeschult wird, kriegt sie ein Geschenk von mir und ich sage, jetzt beginnt die aufregendste Zeit deines Lebens.
Ja. Ein Lernabenteuer. Mhm.
Aber das ging mir auch so, als du diese zwei Prinzipien da oder Varianten vorgestellt hattest oder gerade besprochen hattest, da bin ich auch drüber gestolpert und musste da auch schmunzeln, weil diese Zementmischer-Variante ja auch immer wieder, ich verteidige ganz grandios das, was da ist, was ja auch gut ist. Ne? Man kann ja Dinge, die da sind, verteidigen. Trotzdem braucht es immer wieder die Brille auch, was sie ja sagt, von der Veränderungskompetenz, was für sie ja auch einer der wichtigsten Zukunftskompetenzen überhaupt auch ist, ne? Dass man wirklich guckt, okay, wie kann man denn mit dem, was da ist, trotzdem was Neues erschaffen, auch mit kleinen Schritten zum Beispiel. Und das fand ich ja generell auch, hatte ich euch ja vorhin auch schon gesagt, dieser Possibilismus, ne, diese Geschichten, die sie immer voransetzt bei den Kapiteln, dass sie sagt, okay, das ist ein Lösungsansatz, okay, die fiktive Geschichte ist vielleicht konstruiert, aber das ist eine Zukunft, die wünschenswert ist. Da will ich gerne hin und das ist möglich und das ist dieser Possibilismus. Ich glaube, dieser Begriff, ich mag den sowieso, weil da so viel drin steckt und nicht nur positiv, auch wird alles schön, sondern wirklich, was ist möglich, was können wir möglich machen?
Und ich glaube, es geht auch gar kein Weg dran vorbei, den Humus gerade umzuschichten. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch auch gesehen hat, aber ich habe vor kurzem ein Video von Bob Blume gesehen. Das ist der Netzlehrer auf Instagram. Und der hat wirklich Alarm geschlagen, dass die Lehrer den SchülerInnen nicht mehr vermittelt bekommen, warum sie noch lernen sollen, wenn sie einfach die KI fragen können. Ja. Und ich glaube, wir stehen hier vor einer riesigen Herausforderung, gerade eben was das Feld Motivation angeht und Offenheit und Neugier und solche Sachen zu fördern, im Gegensatz eben vor dieser Maschine, die theoretisch alles wissen sollte, aber wir wissen hier alle drei, dass gute Teile davon eben auch nicht korrekt sind oder sogar erfunden. Und hier eine Generation heranzuziehen, die mit diesem Tool aufwächst und trotzdem sagt, ja, ich möchte lernen. Das brauchen wir ja, wenn wir als Human in the Loop bleiben wollen, wie man das ja so schön sagt.
Ja, das passt super, weil sie schreibt auch von einem Modell, das kann, also ich komme jetzt ja nicht aus der Pädagogik, aber ich fand das super spannend. Da gibt es ja das 4K-Modell des Lernens. Was sind die Schlüsselkompetenzen, die wir brauchen in der Zukunft. Und das ist eben Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration. Und das zeigt Nele in ihrem Buch ganz wunderbar auf. Also bei jedem einzelnen Kapitel schwingt es eben mit durch, dass das genau diese Kompetenzen befördert und eben nicht um ein, ich lerne jetzt auswendig, was sind die 10 wichtigsten Philosophen dieser Welt oder was war Hastings 666 oder irgendwie, was war da alles in der Schule, was einem noch bei Schillers Gedichten oder sonst wo einfällt. Und das ist eigentlich das Tolle an ihrem Buch, dass sie dafür wirklich eine ganz konkrete Tipps und Gedanken einem mitgibt, die man dann für sich umsetzen kann, in jedem Kontext. Und wir haben uns das ja also aufgeteilt, also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt dieses wunderbare einleitende Kapitel, das das nochmal verdeutlicht, wofür ihre Gedanken stehen. Und dann hat sie 12 Kapitel. Jedes einem anderen Hauptthema untergeordnet und 12, wir sind zu dritt, jeweils 4, das passt ja gut. Also jede von uns hat sich eben 4 Kapitel näher angeguckt und die wollen wir jetzt einfach, also wir gehen jetzt nicht jedes der Kapitel im Detail durch, das sprengt auch den Rahmen hier, sondern wir gehen einfach mal so kapitelweise durch, wo uns besondere Dinge aufgefallen sind oder Tipps, die wir mitnehmen, was uns da besonders berührt hat. Und Katrin, du hast das erste Kapitel.
Genau, das hat den wunderschönen Namen Bedürfnisse achten. Das hat mich schon sofort mitgenommen. Und genau dort hat sie nämlich auch schon das Denkmodell der Einflusskreise aufgegriffen, was genau auch nicht nur wieder für Schule und Unterricht gilt, sondern, finde ich, eine große Metaebene eigentlich aufgemacht hat. Das geht eigentlich im kurz dazu gesagt, das sind sozusagen 3 Kreise. Man hat ganz innen ist der Bereich der Kontrolle. Hier haben wir die Dinge in der Hand und wir können selbst entscheiden. Dann geht es auch um den Bereich der Kontrolle, der ist drumherum. Bereich des Einflusses. Hier können wir zum Beispiel uns für bestimmte Maßnahmen einsetzen, für Veränderungen werben oder bestimmte Notwendigkeiten gut begründen und so auf den Weg bringen. Und ganz außen ist der Kreis oder der Bereich der Sorge. Das ist der Bereich, über den wir keine direkte Kontrolle haben, aber über den wir uns halt Sorgen machen. Und ich fand es wirklich genial, weil das erdet wieder ein, obwohl man ja eigentlich schon, man weiß es ja eigentlich schon, aber das hat mir nochmal vor Augen geführt, dass wir wirklich klug unterscheiden können, wo befinden wir uns denn jetzt gerade in dieser Situation? Haben wir es wirklich selbst in der Hand? Oder können wir es vielleicht gar nicht beeinflussen? Also das ist dann der Bereich der Sorge. Und wenn es der Bereich der Sorge ist, natürlich ist es immer schwierig, loszulassen und Frieden zu schließen. Aber wir können wirklich in einem Kleinen anfangen. Wir können wirklich in dem Bereich der Kontrolle anfangen. Und da haben wir wirklich mehrere Dinge in der Hand und können auch wirklich entscheiden, und unsere Energie und unsere Einflussmöglichkeiten dahingehend lenken. Und das andere wäre einfach verschwendete Energie. Und das wäre wirklich schade, weil die verschwendete Energie können wir in den Bereich der Kontrolle reinpacken.
Hast du da konkrete Tipps für dich mitgenommen aus diesem Kapitel, wo du sagst, das setzt du in deiner Praxis um?
Genau, sie hat ja im einleitenden Kapitel auch gesagt, dass die Konnotation mit Schule oder Assoziation mit Schule ist ja immer dieser Rotstift und dass es halt ein begrenzter Rahmen ist oder der Schulbeginn ist und auch ein Zeugnis am Ende. Und zum Beispiel bei dem hat sie gesagt, okay, wir haben jetzt das 45-minütige Konstrukt, der Unterrichtsrhythmus, den können wir einfach jetzt gerade erstmal nicht ändern, aber jede Lehrkraft oder jeder Mensch kann sozusagen mit einem kleinen Ankommensritual es angenehm machen, es schön machen, es einladend machen. Und das sind so die kleinen Sachen, dass man weg von diesem Meckern kommt. Wir sind ja nun mal, ich nehme mich da auch gar nicht aus. Könnt ihr meine Familie fragen. Aber das ist schön, weil es einen wieder erdet, sagt, ja stimmt. Eigentlich kann ich in dem gesteckten Rahmen, gibt's ja Möglichkeiten. Ich kann ja wirklich was tun. Es kommt dann wirklich nur auf Kreativität an und vielleicht auch Kollaboration. Wie kann ich mit anderen gemeinsam diesen Unterricht auch so gestalten, dass es wirklich Spaß macht und Freude am Lernen bringt.
Finde ich wunderschön. Also ich mag dieses Kapitel auch total gern, weil es eben nicht dieses fatalistische, ja, wir können ja eh nichts ändern und was soll ich denn machen, sondern einfach, okay, nimm deine Möglichkeiten und wenn es nur eine kleine Veränderung ist, es erinnert mich ein bisschen, Jennifer, du erinnerst dich, als wir, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, letztes oder vorletztes Jahr, als wir mit unseren Zukunftshandwerkern da auf dem Festival, auf dem Schulfestival waren und wirklich auch vorletztes Jahr und Lehrer auch mit uns in die Diskussion gekommen sind und gesagt haben, was soll ich denn machen? Ich habe vorgegebene Schulpläne, Lehrpläne, die muss ich durcharbeiten. Ich habe ja gar keine Möglichkeit und die waren so frustriert. Das hat mir so leid getan, weil natürlich geht es ja auch auf die Kinder über, wenn ich als Lehrerin frustriert bin und mir denke, ich weiß zwar nicht, wozu ich das mache, aber ich muss halt.
Ja, ich finde das mit den Einflusskreisen auch so schön. Ich habe mal ein Video gesehen von so einer über 100-jährigen Japanerin, die sie gefragt haben, wie sie denn so alt geworden ist. Und dann war die Bottomline war am Ende nicht aufregen so viel. Und ich glaube, das ist tatsächlich, bis zu einem gewissen Punkt ist das schon auch Energieverschwendung, sich über diesen dritten Kreis zu definieren. Ich mache mir Sorgen um und stattdessen wirklich in diese, also es hat ja auch was total Erfüllendes, wenn ich merke, ich kann was bewegen, wenn ich wo ansetze, wo ich auch was bewegen kann, sage ich jetzt mal. Und das erinnert mich total, also das Kapitel erinnert mich total an diese Japanerin, die gesagt hat, nicht so aufregen über Dinge, die man nicht ändern kann.
Ja. Na, zumal wenn du, und wenn du auch wirklich mit dem Bereich der Kontrolle anfängst, du weißt ja gar nicht, was daraus passieren kann. Ne? Wenn es dann sozusagen weitergeht in den Bereich des Einflusses, dann kann es ja vielleicht auch in den Bereich der Sorge vorgehen, weil ja vielleicht auch sich mehrere Leute zusammengeschlossen haben und genauso denken. Also man sieht ja auch viel im Bildungsbereich, da passiert ja auch gerade ganz viel. Ne? Und da gibt es ja immer, ich meine, das Buch ist das beste Beispiel auch dafür. Und deswegen, man weiß ja gar nicht, was alles aus dem Bereich der Kontrolle funktionieren kann.
Ja, die nächsten zwei Kapitel habe dann ich und ich will eigentlich das zweite Kapitel, das mache ich nur ganz kurz, da habe ich einen Aspekt rausgezogen, das heißt Begeisterung wecken, wo es eben, also es schließt ja auch, also das baut so schön auch, finde ich, aufeinander auf, also diese innere Logik der einzelnen Kapitel mag ich auch sehr, sehr gerne, weil natürlich es auch dazu gehört, dass du für deinen eigenen Inhalte brennst oder zumindest Interesse, sagen wir es mal, hast, die auch lernen zu wollen oder das Wissen, das du da hast, weiterzugeben. Aber was ich so großartig fand, und da war schon in dem Moment dann auch klar, das Buch ist nicht einfach nur für Pädagogen, sondern sie stellt die grundsätzliche Frage, die Nele, was ist denn das Ziel von Bildung? Tolle Frage. Und dann beantwortet sie auch gleich und sagt, ja, für mich ist es, Menschen zur gesellschaftlichen Handlungsfähigkeit zu befähigen. Sie sollen in der Lage sein, ein gutes Leben für sich selbst und für andere zu gestalten, sowohl jetzt als auch in Zukunft. Und da bin ich hängen geblieben. Also ich habe dann wirklich so einen Moment innegehalten und dachte mir, wow, ich muss nur drei Wörter verändern und dann passt es für jeden Steuerberater. Weil wenn du sagst, was ist denn das Ziel von einer Steuerberatungskanzlei, dann sag ich, ja, das ist doch, Menschen zur finanziellen Handlungsfähigkeit zu befähigen und sie sollten in der Lage sein, ein finanziell gutes, abgesichertes Leben für sich selbst und für andere zu gestalten, sowohl jetzt als auch in Zukunft. Ganz ehrlich, wenn ich das auf einer Website lesen würde von einem Steuerberater, sage ich, wo kann ich unterschreiben, ich bin deine Mandantin. Also, ne? Und das finde ich, ich finde an dem Kapitel, wenn jeder mal für seinen Beruf diese Frage für sich beantwortet, was ist eigentlich das Ziel von? Und dann schreibst du deinen Beruf oder deine Firma dahin und dann beantwortest du dir das halt in dieser Art und Weise. Ich glaube, dann hast du auch wieder Begeisterung für deine Tätigkeit geweckt. Und eins nur, da wollte ich euch fragen, ob ihr das kennt. In dem Kapitel sagt sie auch eben, was du gerade gesagt hast, Katrin, mehr miteinander, mehr vernetzen, mit anderen Lehrern, Lehrerinnen sich austauschen. Dann schreibt sie über das Fediverse, wo auch Mastodon und ich habe noch nie diesen Begriff vorher gehört. Also ich bin so, dachte mir, meine Güte, da gibt es ein ganzes Universum da draußen, das ich bis jetzt verpasst habe. Arbeitet ihr da oder ist euch dieser Begriff geläufig?
Also das Fediverse ist quasi der Überbegriff für dezentral organisiertes Social Media wie Mastodon. Also es ist nicht nur Mastodon, aber Mastodon ist so das bekannteste davon. Das erste Mal, glaube ich, in Berührung, Katrin, kam ich tatsächlich damit, als das CLC von Twitter weggegangen ist auf Mastodon. Ich selbst bin aber nicht mitgegangen. Ich habe mich eher dazu entschieden, Social Media drastisch zu reduzieren in den letzten Jahren. Also ich weiß, es existiert. Ich war selbst aber tatsächlich noch nicht viel dort.
Okay, dann fühle ich mich nicht ganz so verloren und unwissend an der Stelle. Aber fand ich spannend, wieder was gelernt. Ja, und dann mein drittes Kapitel, passend dann nach Begeisterung wecken, ist es natürlich Impulse geben. Und da hatte ich auch gesagt, das Kapitel möchte ich gerne präsentieren, vorstellen, weil ich verstehe mich ja auch als Impulsgeberin und deswegen hat mich das total angesprochen und dann nochmal einfach, was ist so wichtig dran? Und das ist so, wenn man jetzt an Lernen und die Lernenden denkt, so eben dieses nicht einfach nur Impulse reinkippen in die Menschen, sondern es geht darum, aktives Lernen dabei zu fördern. Also die anderen dazu zu befähigen, sich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen. Und das fand ich für mich nochmal super wichtig und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, da freue ich mich schon sehr drauf. Wir werden im Juni für unser DelfNet-Netzwerk dann eben ein dreitägiges Event machen. Die Jennifer ist dann unsere Keynote-Speakerin, wo es genau eben um diese, also wir machen die lernende Kanzlei als Thema, wo es eben genau darum geht, hey, wie können wir diese 3 Tage so gestalten? Also da machen wir jetzt nicht 3 Tage lang, hey, Frontalbeschallung, sondern jeder soll halt mitarbeiten, mitdenken in kleinen Teams. Und da mag ich das gerne, so arbeiten wir eh schon länger in diesem Kontext, zu sagen, hey, wir geben vielleicht einen 15-minütigen Impuls, dann lassen wir euch da wieder mit weiterarbeiten, dann kommt der nächste und dieser Wechsel fand ich irgendwie ziemlich cool. Und da hat sie auch ein paar eben so gute weiterführende Tipps, die ich noch nicht kannte. Also allein sich eine Mind, also Mindmap selber gestalten. Du bereitest nur die Stichworte vor, gibst die Stichworte in so eine Gruppe und sagst, macht ihr mal eine Mindmap draus, die euch logisch erscheint. Und auch natürlich für mich so nach dem Motto, ich hätte wahrscheinlich, ich denke mir, da muss ganz was anderes rauskommen und die stellen ganz neue Beziehungen her. Das fand ich so sehr, sehr spannend. Also da werde ich mir auf alle Fälle, also das werde ich machen, mir zu so einem Thema, zu so einem Lernthema, diese ganzen Wissens- und Impulstipps mal nehmen und über Notebook LM dann so Lernkarten ausarbeiten lassen und Materialien. Das fand ich ziemlich, ziemlich spannend. Bitte, Katrin.
Genau, ich fand es nämlich auch bei dem Impulse geben, bei dem Kapitel toll, dass sie meinte, ein Vortrag, wir sind ja ganz oft darauf geeicht, haben es auch so gelernt, dass man ganz viel Informationen gibt, ne, und von denen ja leider wenig hängen bleibt. Und dann geht es ja wieder in Richtung Storytelling, Bericht über mein eigenes Lernen, mein Erfahrungsbericht, ne, was sie als Beispiel mit reingibt. Das finde ich super, weil da hört man viel mehr zu, anstatt das Ergebnis zu haben, sondern wie war denn mein Weg dorthin? Und dann sieht man auch, okay, ich bin dann einfach auch mal gestolpert oder ich wusste mal nicht weiter oder so. Und das ist viel cooler als dieses Endergebnis dann, wo der Vortrag oder das dann in einen Vortrag mündet. Also das fand ich super, was er da als Beispiel auch reingegeben hat.
Ja, da habe ich mich auch an die eigene Nase gefasst, weil ich bin eher so der Typ, ich erzähle euch mal, wie die Welt funktioniert. Da muss ich dann auch immer ein bisschen aufpassen. Das ist super. Jennifer.
Ja, ich werde tatsächlich ein bisschen was darüber erzählen. Mein letztes Jahr war ja das Thema quasi Video und Bühne. Und ich und Video werden in diesem Leben einfach keine Freunde mehr. Und das ist vollkommen in Ordnung, in einem Lernjahr rauszufinden, dass das einfach nicht mein Feld ist und dass ich das aber auch nicht tun muss, wenn ich es partout einfach nicht will. Und das ist total spannend, eben, ich glaube, da kommen wir dann auch gleich in meinen Bereich, den Entwicklung von Fragen begleiten, weil das ist ja, also Fragen sind ja quasi das, was dem Lernenden den Anschub gibt, ein Thema durchzuziehen, sage ich jetzt mal. Also wir haben dann hier keine oberflächliche Neugier, sondern wirklich. Ich habe eine Frage und ich möchte herausfinden, was es damit auf sich hat, mit allen Teilen, die dazugehören. Und ich glaube, am Ende darf die Antwort zu diesen Fragen auch sein, ich weiß jetzt zwar, was es ist, aber es ist nichts für mich. Und ich glaube, das ist zu oft im Lernen im Moment noch nicht erlaubt, herauszufinden, dass es halt einfach nicht passt. Und dass es vielleicht jemanden im Unternehmen gibt, der das besser kann als ich und das dann auch tun sollte.
Das finde ich super wichtig. Ich bin ja auch ein Fan von Fragen und deswegen fand ich dieses Kapitel auch nochmal super gut dargestellt. Also darfst du gerne tiefer jetzt einsteigen, Jennifer. Das ist ja auch das Kapitel, das du uns mitgebracht hast.
Genau, also es geht quasi darum, dass Fragen ein Anstoß sind, etwas herauszufinden oder ein Ausdruck von Neugier oder eine Einladung zum Mitdenken. Das finde ich übrigens besonders schön, eine Einladung zum Mitdenken. Und dass es auf die Formulierung der Frage ankommt. Also ich glaube, die meisten von uns haben das schon mal gehört. Es gibt offene und geschlossene Fragen. Geschlossene Fragen sind welche, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Damit ist die Neugier ja direkt weg. Wenn ich einfach Ja oder Nein sagen kann, zack, Thema beendet, fertig. Und ich fand eine Technik von ihr tatsächlich total spannend und auch die Art und Weise, wie man das umsetzen kann. Und zwar nennt man das die Question Formulation Technik, QFT, wo man die eigenen Fragen abprüfen kann. Ist es eine Frage oder sind es mehrere Fragen? Ist es nicht zu viel Information? Ist es offen? Hat es keine unnötigen Wörter? Und dann auch die Frage, ist es meine subtile Art, den Lernenden die eigene Botschaft aufzudrücken? Also weiß ich eigentlich schon, was die Antwort ist und stelle hier nur Fragen, damit sie quasi meine Antwort bestätigen. Und das fand ich total spannend. Wir haben jetzt noch nicht gesprochen über Ihre KI-Tabs und Ihre Nordstellenfrage, aber Fragen sind ein unfassbar wichtiger Teil, wenn man gut mit KI arbeiten können will. Also ein großer Teil davon, warum Leute im Prompting scheitern, ist, dass sie keine Ahnung haben, was ihre Frage ist. Also dass die KI nicht beantworten kann, von dem ich nicht weiß, was ich eigentlich wissen will. Sollte jedem klar sein, ist es den meisten aber offensichtlich nicht. Und sie hat hier als Tipp was, das habe ich auch relativ am Anfang, glaube ich, als ChatGPT rauskam, bei ihr mal gesehen und tatsächlich auch ausprobiert. Das ist der sokratische Dialog. Angela, hattest du das nicht auch mal ausprobiert? Ich habe irgendwie so ein bisschen...
Ja, habe ich. Und? Ich habe mir ja sogar ein Sokrates-GPT gebaut, mit dem man wirklich so, also das MyGPT spielt halt Sokrates und antwortet nur mit Fragen. Also es treibt mich in den Wahnsinn, muss ich auch dazu sagen. Wenn ich es bis zum Ende durchspielen wollte, mache ich nie. Aber es bringt mich natürlich immer wieder auf eigenen neue Wege und Gedanken, und das ist das Wichtige, dass eben und das für sich selber mal, also versuchen, ich kann das nicht in Perfektion, zu sagen, ich, wenn mich jemand was fragt, immer oder was sagt, immer Gegenfrage, immer Rückfrage, immer weiterführende Frage, anstatt was dazu zu erzählen. Und das ist schon aber hohe Kunst, sage ich mal.
Ja, und wo wir bei hoher Kunst sind, das Zweite, was mich an dem Kapitel tatsächlich echt, was ich total spannend fand, weil ich den Begriff nicht kannte, vielleicht kennst du ihn, Katrin, war die radikale Gegenwart. Das ist was, wo ich auf anderem Wege mich quasi auch gerade mit beschäftige. Radikale Gegenwart bedeutet, dass ich quasi Raum gebe, über die Wunder der Welt zu staunen, Widersprüche zu entdecken und vielfältige Perspektiven einzudecken und zu hinterfragen. Also quasi diesen Raum aufzumachen, präsent genug zu sein, all diese Dinge zu tun. Und in unserer angeblich kurzen Aufmerksamkeitsspanne, ich sage jetzt mal angeblich, weil ich nicht sicher bin, wie wissenschaftlich belegt das am Ende des Tages wirklich ist. Die Leute sitzen auch immer noch 90 bis 120 Minuten im Kino. Also meiner Meinung nach funktioniert das alles noch ganz gut. Aber die radikale Gegenwart ist was, also diese Präsenz, das ist, glaube ich, was wir im Lernen auch total schwer nur erzeugen können. Gerade Katrin, du und ich im Online-Lernen, viel ja auch. Diese Räume zu gestalten und zu halten. Also nicht nur den Raum zu öffnen, sondern auch über längere Zeit tatsächlich vor allem online zu halten, ist gar nicht so einfach. Dass die Leute präsent sind, dass sie nicht zwischendrin ihre E-Mails checken. Wir kennen das alle. Jeder von uns hat schon mal ein Webinar gemacht, wo wir nebenher eine E-Mail rein, zack, ist meine Aufmerksamkeit weg. Wenn es ein Video ist, kann ich wenigstens zurückspulen und mir den Teil nochmal angucken. Wenn es keins gibt, ist es halt, habe ich halt Pech gehabt. Aber diese radikale Gegenwart, das fand ich total spannend und das ist auch was ich mir gerade anschaue im Experience Design, weil da schafft man eben diese Räume, wo die Leute reingehen und sich in eine Lernerfahrung quasi reinbegeben und dann dort präsent sind.
Also den Begriff kannte ich an sich jetzt noch nicht, ne? Wenn man es jetzt vielleicht auch auf den schulischen Bereich ausweitet. Also ich habe jetzt 2 Kinder, Grundschule und einmal Gymnasium. Und da gibt es zumindest immer so Ansätze auch, ne? Dass sie versuchen halt wirklich Theater, ins Theater gehen, raus in die Natur. Also irgendwie außerschulische Lernorte einfach mit einbinden, wo dann einfach Fragen auftauchen im echten Leben. Ne? Also das kriege ich schon mit. Aber du hast natürlich, also nicht aber, sondern und, hat sie ja auch gesagt, und du hast natürlich auch recht, was diese, also das Kapitel fand ich auch sehr gut, was diese Entwicklung von Fragen angeht, weil zumindest hat es mich so ein bisschen getriggert, auch als E-Learning-Autorin. Es gibt ja diese klassischen Wissenstests am Ende, wo man dann Wissen abfragt. Und ich versuche jetzt auch immer mehr, auch Richtung Transferwirksamkeit, also auf Reflexionsfragen einzugehen. Also nicht nur dieses, ich werde jetzt ein Wissen abfragen, sondern eine Interaktion mit einzubauen, die sozusagen das Wissen auch versucht, in einem bestimmten Bereich anzuwenden oder auch mit Storytelling. Wie würdest du in dieser Situation entscheiden? Und nicht dieses Multiple und Single Choice, weil das sind genau nämlich die, ne, die geschlossenen Fragen. Man kann dann mit Ja oder Nein beantworten. Es bleibt aber nichts hängen. Ne? Und das fand ich nämlich auch nochmal ganz spannend an diesem Kapitel.
Ja, und das ganz kurz, weil Katrin, du hast ja eh dann gleich das nächste Kapitel, aber das fand ich auch nochmal wichtig, was du jetzt gesagt hast, Katrin, dieses wie reflektieren wir unser gelerntes Wissen eigentlich? Also ich mache jetzt auch gerade wieder einen Kurs, auch in diesmal Lerntridem, auch wieder super spannend, aber im Kurs selber, das ist so ein klassischer Online-Kurs, also inhaltlich ist fantastisch, aber andere Geschichte, aber abgeprüft wird immer Multiple Choice. Das langweilt mich total. Das, also ich schaue dann immer, hoffentlich ist es das Video bald vorbei, dann mache ich Klick, Klick, Klick. Wenn ich mich einmal verklickt habe, kommt ja eh blieb. Nochmal versuchen, dann mache ich alles andere, probiere ich im Ernstfall 3-mal durch, weil es sind nur 3 Antwortmöglichkeiten und denke mir, das ist null Beitrag zu meinem Lernen. Auf der anderen Seite, weil das passt jetzt wieder zu dieser radikalen Gegenwart, wenn dann aber eine offene Frage dasteht, bin ich auch genervt, weil ich mir denke, jetzt muss ich da wieder nachdenken, da habe ich jetzt auch keine Lust dazu. Also das, ich weiß noch nicht, wo ich mich da in dieser Balance befinde. Aber trotzdem, und das finde ich ist das Wichtige, weil wir da sind wir schon wieder bei Schule, dieses, wie gehe ich mit dem gelernten Wissen um als Lehrerin und Lehrer? Also dieses, es wird nicht mehr funktionieren, dass wir schriftliche Tests machen lassen, sondern das ist im Prinzip asynchrones Lernen. Du schreibst deine Hausarbeit zu Hause, von wem auch immer, Mutter, Vater, ChatGPT. Und dann wird aber in einer mündlichen Prüfung, und zwar nicht auch wieder, das sind wir wieder bei deinen Fragen, Jennifer, nicht geschlossene oder offene Fragen, die jetzt so nur statisch das Wissen abfragen, sondern wir diskutieren über die Inhalte. Das wird aber eine große Herausforderung, das sehe ich schon auch. Und damit können wir jetzt gleich nochmal, Katrin, in dein nächstes Kapitel gucken, die Schätze heben. Welche
genau.
Schätze?
Gehoben. Der Titel war genial, ich mag das sehr. Genau. Also die Titel waren echt super.
Ja, genau.
genau, Schätze heben. Tatsächlich ging es im Kern darum, wie kriege ich irgendwie alle an einen Tisch, wenn man das mal so plakativ sagen darf. Und sie hat dann dieses Beispiel vom Barcamp aufgegriffen. Ich musste sehr, sehr schmunzeln, als sie dann auch gesagt hatte, also sie hat geschrieben, wenn du die Herausforderung des Schätzehebens in der Lerngestaltung annimmst, wirst du pädagogische Funkelmomente erleben. Also das Barcamp der Corporate Learning Community ist jedes Mal bei mir so. Das ist, da gibt es so viele Funkelmomente vorher, mittendrin, nachher, dass ich total beseelt nach Hause fahre und irgendwie eine ganze Zeit brauche, einfach das zu verarbeiten. Was ich auch sehr, sehr spannend fand, ich kenne ja das Barcamp. Ich habe schon mehrere durchgemacht, ne, oder mitgemacht und dieser Begriff war für mich total neu. Also klar, Barcamp hat man sich nichts dabei gedacht, aber diese Auflösung, sie schreibt, ein Barcamp ist eine gemeinschaftliche Zusammenkunft mit vielen Platzhaltern, weil das Programm zu Beginn ja noch nicht feststeht. Und es hat mit diesem Begriff Bar, der nämlich aus der IT-Szene zurückkommt und so viel oder darauf zurückgeht und so viel wie Platzhalter Begriff genannt wird. Und deswegen Barcamp. Und das fand ich super. Weil so habe ich es tatsächlich noch nicht gesehen, diese Platzhalter, weil das Barcamp an sich, wer es noch nicht kennt, geht ja darum, man hat zwar schon einen Sessionplan, jeder darf Themen mit einbringen. Es gibt also kein festgelegtes Programm, das ist ergebnisoffen. Und wenn jemand eine Frage hat, einen Impuls hat, ein Thema hat, etwas, was ihn beschäftigt oder sie beschäftigt, darf er eine Session anbieten. Und es braucht aber nichts Fertiges. Ne? Es braucht keinen Vortrag mit Informationen, sondern es darf eine Frage sein, die in den Raum geworfen wird. Und alle anderen gehen sozusagen darauf ein und haben sozusagen, für mich war der Schatz gewesen, einfach das Wissen von allen mit reinzunehmen, das Weltwissen, das Erfahrungswissen mit reinnehmen. Und ergebnisoffen rauszugehen und dann auch beseelt und mit anderen Impulsen weiterzumachen. Das fand ich großartig, wie du das auch beschrieben hast. Also ihr merkt schon, sie schreibt auch einfach so, dass man wirklich drin aufgeht. Ich habe mir nämlich sehr viel auch mitgeschrieben. Mega gut. Und was ich auch an diesem Kapitel genial fand, ist diesen für einen guten Rahmenbau sorgen. Und das heißt also so viel, wie kriegen wir dieses Prinzip der Offenheit hin, wenn man ja einen strikten Rahmen hat, ne? Und da hat sie auch gesagt, trotzdem braucht es einen Rahmen, um genau an diese Offenheit zu kommen. Und da hat sie jetzt, ich muss mal gucken, ob ich es in meinen Notizen so schnell finde, sie hatte zwei Varianten nämlich gesehen, gezeigt für eine Einladung, für ein Lernangebot. Und da war Variante 1, alle Interessierten sind am Samstag, 12. Juni, herzlich eingeladen, zu den von Ihnen gewünschten Themen gemeinsam zu lernen. Komm dazu, wenn du Zeit und Lust hast. Klingt super schön, super sympathisch. Und die zweite Variante, du willst dich zum Thema KI in der Bildung mit anderen pädagogisch tätigen Menschen austauschen? Dann komm zu unserem Barcamp KI in der Bildung am 12. Juni von 9 bis 16 Uhr. Da würden wir alle sagen, okay, beim zweiten funktioniert das super, ich fühle mich angesprochen, ne? Und das ist das, was sie meinte an diesem Beispiel. Ich finde die so greifbar einfach, weil die zeigen genau das auf. Es braucht einen Rahmen und trotzdem gibt es unglaubliche Offenheit, aber ich spreche die richtigen Menschen einfach an. Jennifer.
Ich habe mir tatsächlich diese Woche in meiner Weiterbildung hatte ich ein Video, da ging es um so Grundfaktoren, die man braucht, um zu lernen. Also ich habe ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass psychologische Sicherheit da tatsächlich einen Rahmen spielt. Was ich total spannend fand und worüber ich viel zu wenig nachdenke, ist, wie viel Information braucht jemand, um sich sicher zu fühlen? Und da sind wir, glaube ich, beim Rahmen. Weil das spielt da mit rein. Also wie viel Information brauchen Teilnehmende, um, sage ich mal, wirklich sagen zu können, ja, ich mache das. Und wie viel Offenheit muss man aber auch lassen, damit die Neugier nicht leidet. Also da ist wieder dieser Spagat zwischen Information und Neugier. Und ich finde das total spannend, weil darüber habe ich zum Beispiel noch gar nicht so viel nachgedacht. Also wie viel informationaler Rahmen braucht man denn, um offen Ja sagen zu können zu einem Lernabenteuer.
Hier fand ich auch gut, um vielleicht da auch nochmal so eine kleine Brücke zu schlagen. Das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst, als sie auch meinte, dann eine gleichberechtigte Beteiligung ermöglichen. Ne? Dass die Erfahrung, ich muss mal jetzt beim nächsten Barcamp darauf achten, dass angeblich doch mehr männliche Personen einreichen, Sessionpläne oder Sessions beim Sessionplan als weibliche. Das war mir tatsächlich noch nicht so bewusst, da werde ich mal in Zukunft auch näher drauf achten. Und was du auch meintest, man kann ja auch mit kleinen Sachen schon zum Beispiel eine Einführung in die Methode Barcamp für Newbies, ne, dass sozusagen sich erstmal alle abgeholt fühlen. Oder dass man auch sagt, okay, man hat jemand, derjenige möchte gern ein Thema mit beitragen, aber traut sich gar nicht, in so einem Rahmen zu sprechen. Also kann man jemanden anbieten auch als Peer, der sagt, okay, ich fühle mich sicher auf der Bühne, das ist kein Problem, ich begleite dich da, dann hast du eine gewisse Sicherheit, um einfach auch deinen Impuls, dein Wissen weiterzugeben. Da hat sie auch super, super Mini-Impulse einfach auch gegeben, die man im Alltag nicht nur in der Schule tatsächlich weitertragen kann.
Ja, und kann ich auch noch eine kurze Geschichte beitragen. Also erstens das mit dem Bar wusste ich auch nicht. Ich dachte, es ist wirklich immer, es ist wegen Bar und wir trinken was und haben auch Fun. Das fand ich spannend. Aber auch nochmal dieses, diesen Gedanken der psychologischen Sicherheit. Wer traut sich da überhaupt aufstehen? Und wie stellen wir den Rahmen sicher? Weil was ich schon auch gemerkt habe, ich habe vor... Also das war dann vor Corona noch, war ich an einem Barcamp und das war wirklich genial, weil es wurde erst an diesem Tag in der Früh wurden die Sessions festgelegt, ne? Also kamen aus dem Publikum heraus und da war nichts vorbereitet und so. Durch Corona und Co. jetzt sind solche Veranstaltungen hybrid oder ganz online. Und bei online wird vorher gefragt, wer will Sessiongebender sein. Jennifer, du weißt doch, bei unserem Future Festival University. Und auf einmal sind ganz viele eigentlich nur Vorträge dort. Und dann hören halt welche zu, eine Dreiviertelstunde ist immer noch toll, aber der Gedanke des Barcamps ist weg. Und das finde ich sehr schade dann, wenn das wieder in Anführungszeichen verkommt, also obwohl die Veranstaltung immer noch großartig ist. Und auch ich muss mich da an die Nase fassen. Natürlich, ich habe auch dann Sessiongebende, habe auch bald, weil ich dann ich Angst habe, naja, was ist denn, wenn keiner da sitzt oder wenn keiner was sagt? Dann habe ich schon mal einen Vortrag für 45 Minuten parat. Und dann ist aber, dann will ich den auch loswerden, ne? Katrin.
Naja, das ist ja das, was sie auch im Buch immer wieder sagt, wenn ich Offenheit gebe oder halt mehr anbiete und den Rahmen nicht so strikt halte, das ist dann auch schon Kontrollverlust. Was erwartet mich? Was wird da kommen? Und das ist eine Sache, natürlich, da müssen wir erstmal auch lernen, damit umzugehen. Also das ist die Veränderungskompetenz. Wir dürfen uns drauf einlassen, aber was dabei rauskommt, dann, ne, da wird die Neugierde dann wieder angefixt, auf jeden Fall. Aber ich bin total bei dir. Also ich bin auch ein Mensch, der sich gerne vorbereitet oder vorbereitet ist und strukturiert ist. Aber klar, das andere, eigentlich kommen ja die besten Sachen eigentlich dann daraus, weil man wirklich versucht loszulassen und wenn du auch so eine tollen Leute an der Seite hast und das dann gemeinsam gut gestaltet werden kann. Aber dann war es vielleicht wieder ein bisschen zu viel Rahmen, ne, kann ich mir vorstellen, wenn du sagst, mit diesem vorher schon, also das finde ich, wenn ich da ganz kurz nochmal den Schlenker zur Corporate Learning Community machen kann, es gibt auch einen Sessionplan, man kann sich eintragen, aber ich finde das Geniale daran, es ist hybrid, also online und vor Ort im März in Hamburg. Und alle, die eine Session geben wollen, müssen, das ist sozusagen der Rahmen, da sein und die Session vorstellen. Also sei es online, entweder, dass sie sich zugeschaltet haben oder halt dann vor Ort und sie stellen ihre Session vor. Und erst dann findet sie wirklich verbindlich Eingang in den Sessionplan. Und das finde ich genial.
Ja, aber also nur, das Kapitel hat mich auch nochmal ein bisschen animiert. Also wie gesagt, Jennifer, du bist bei unserem Jahrestreffen dabei. Wir jedes Jahr überlegen, wir soll mal das Jahrestreffen in Form von dem Barcamp machen. Und jedes Jahr trauen wir uns nicht, so nach dem Motto, also trauen in Anführungszeichen, so nach dem Motto, naja, aber wer weiß, was bringen sie, wie wird das laufen und so. Und ich bin da echt so ein totaler Kontrollfreak. Und ich ertrage es einfach nicht, wenn ich da nicht alles vorbereitet habe und es so läuft, wie ich mir das vorstelle. Da muss ich sehr an mir noch ich habe ja das nächste Kapitel. Wir müssen jetzt irgendwie gucken. Ja, wir haben eh schon gesagt, wir werden nicht alle Kapitel schaffen. Aber zu dem nächsten Kapitel von mir, Ideen anregen, da habe ich wirklich also eine Methode mitgenommen, die ist für mich sensationell. Also das eine ist mal nochmal für mich, Methode kenne ich schon, Design Thinking im Sinne von erst erweitern wir die Ideenwelt und dann bringen wir sie wieder zusammen. Das war für mich nochmal ein sehr schöner Erinnerungseffekt, weil ich arbeite auch so im Sinne von, wenn es um strategische Themen geht, heißt es bei uns immer, wir beginnen mit dem Tag oder den Stunden des Möglichen und dann machen wir weiter mit dem Tag des Machbaren. Also das ist ja genau dieser Gedanke. Was ich mir aber bei Nele mitgenommen habe, das hatte ich so noch nicht auf dem Schirm, ist, dass du dir auch so das Thema erschließt. Also du sagst, heute ist unser Thema KI in der Steuerberatungskanzlei und dann gucken wir erstmal in diesem Offenen, was gehört denn da alles dazu und wir sammeln einfach alles, was wir uns vorstellen können und dann schließen wir das aber wieder und überlegen, und was wollen wir jetzt gemeinsam besprechen? Das finde ich einen genialen Gedanken, den hatte ich so noch nicht. Eben, dass man sagt, okay, damit definieren wir das Thema, in welchem Rahmen wollen wir es überhaupt besprechen? Weil sonst, also das ist eher mein Vorgehen, sonst bist du ja immer, kommst ja von Höchstchen zum Stöld, wie heißt es, zum Stöckchen zum Hölzchen und rauf und runter und landest dann auch mal im Nirvana, weil du irgendwie dich total zerfaserst. Und durch diese Themen, Design Thinking Methode, finde ich, kommt man nochmal sehr gut dann ins Arbeiten. Das fand ich für mich einen sehr wichtigen Gedanken. Und das Zweite, ich liebe die Methode, ich habe mir schon MyGPT dafür geschrieben, weil ich es so sensationell finde, ist die Scamper. Kannte ich noch nicht. Und zwar geht es darum, wie komme ich auf neue Ideen, wenn ich ein konkretes Thema habe. Und das finde ich auch übrigens super bei Nele. Sie nimmt ja immer die KI als Werkzeug mit dazu, also schlägt es auch vor, da kannst du gleich mal mit der KI diskutieren, brainstormen. Und diese Methode sucht einfach anhand dieser Buchstaben immer nach weiteren Ideen zu einem Thema. Also ich mache es jetzt nicht im Detail durch, aber das erste S steht für Substitute, ersetzen. Also finde 10 Ideen, die dein Thema ersetzen oder anders denken, wenn man jetzt mit der KI spricht. Das zweite, das C steht für combine. Kombiniere diese Idee in anderen Zusammenhängen. Adapt, also wie gesagt. Und ich habe ja gerade, wir haben gerade so ein Thema bei unseren Kanzleien und das Thema heißt, wie kriegen wir es hin, dass Mitarbeitende, die wirklich im besten Sinne einfach ihre Arbeitsmethoden beibehalten und denen es irrsinnig schwerfällt, zum Beispiel Kontrolle abzugeben an die Automatisierung, an das Buchführungsprogramm, an die Buchführungs-KI und zu sagen, wenn die KI sagt, der Buchungssatz ist richtig, dann schaue ich den nicht mehr an. Schwieriges Thema, wirklich ein schwieriges Thema und nicht vorwurfsvoll gemeint. Und ich bin diese Scamper-Methode mit meinem ChatGPT durchgegangen und ich habe eine grandiose Idee geboren. Adi, die Eiche. Ihr führt jetzt zu weit, das erzähle ich euch dann off-topic hier. Aber allein mit dieser Methode da auf ganz neue Sachen zu kommen. Ich liebe es. Aber nur dafür, liebe Nele, wir kennen uns noch nicht, sage ich nochmal ganz herzlich danke dir. Das ist ganz was Großartiges, wo ich ganz große Lernfreude wieder habe. Ja, so jetzt, Jennifer, du bist im nächsten Kapitel.
Ich würde tatsächlich da nur ganz kurz was dazu sagen, weil ich habe hinten noch 2 Kapitel, wo ich wirklich gerne mit euch drüber sprechen würde. Deswegen im Entscheidungsprozesse begleiten war der größte Aha-Moment für mich tatsächlich die Definition von Konsens und Consent. Mhm. Hätte jemand von euch das vorher so definieren können?
Also ich habe das schon mal in einem Workshop miterleben dürfen. Das hat uns der Trainer da mitgegeben. Ganz tolle Methodik, ja.
Genau, also Konsens ist, dass alle Beteiligten aktiv zustimmen müssen. Und Konsent ist, eine Entscheidung kann auch getroffen werden, wenn keiner schwerwiegende Einwände hat. Das heißt, eine Konsensentscheidung dauert in der Regel viel länger als eine Consent-Entscheidung. Ganz, ganz wichtig zum Mitnehmen aus diesem Kapitel, finde ich. Und das KI-Thema, das sie noch hatte, war Ping-Pong spielen, um den Informationsüberfluss zu begegnen. Die KI darf nur dann eine Idee liefern, wenn ich auch eine beisteuere. Und wenn ich Stopp schreibe quasi, dann wählen wir beide aus, welche Idee. Also wir kennen das ja alle, du sagst was und die KI sagt, ja, und ich habe hier 10 neue Gedanken für dich. Und das hilft aber gerade eben beim Entscheidungsprozess eigentlich nicht weiter, weil du ja vom Hölzchen aufs Stöckchen kommst. Und auch hier die KI einnorden, sagen, so läuft das mit mir. Du darfst eine Idee geben, wenn ich eine gegeben habe, sonst nicht.
Sehr schöner Gedanke. Das passt jetzt aber dann ja wunderbar, weil Katrin, du hast ja dann Feedback gegeben, also auch Feedback an die KI geben, kann man da ja mit einpacken.
Tatsächlich würde ich gerne, Jennifer, dir den Vortritt geben, weil du die anderen Kapitel nochmal, da war dir was wichtig gewesen. Deswegen feel free, sehr, sehr gerne, zumal wir ja auch wirklich gesagt haben, ich glaube, wir schaffen gar nicht alle. Nee. Dann würde ich gerne mal hören, was du für Impulse mitnehmen könntest aus den anderen. Ist das okay?
Sehr gerne. Also ein Thema, das mir wirklich, wirklich sehr am Herzen liegt, ist kritisches Denken. Und vor allem kritisches Denken in Zeiten von KI und Fake News und so weiter und so fort. Also ihr seht ja, mit welcher Flut quasi die alternativen Fakten, Fake News, wie auch immer man sie nennen möchte, ins Netz gekippt werden. Und sehr, sehr viele Menschen haben überhaupt nicht die Skills, diese Fakes zu erkennen. Und selbst Experten haben teilweise nicht mehr die Skills, Fakes, KI-Fakes wirklich gut zu erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gab ja diverse Geschichten, zum Beispiel diese erfundene Grünen-Politikerin, die gesagt hat, dass die Leute sich nicht so anstellen sollen, was auf TikTok massenhaft geteilt wurde und sich dann rausgestellt hat, diese Politikerin, die existiert überhaupt nicht. Niemand hat sich mal die Mühe gemacht zu gucken, ob diese Politikerin überhaupt existiert. Und das ist halt, also gerade in das Kapitel hat mich extrem angesprochen, weil wir Menschen, wir tendieren einfach dazu, in der Welt Bestätigung für unsere bisherige Meinung zu finden. Und zwar, weil unser Gehirn Energie braucht, um die Meinung zu ändern. Also ganz grob gesagt, unser Gehirn ist energieeffizient und deswegen verfallen wir immer wieder dem Confirmation Bias. Und ich fand das total schön, was sie hier als Idee mitgebracht hat, war tatsächlich die Kontextualisierung. Also sich nicht zu fragen, was sehe ich hier, sondern drumherum zu schauen. Also was sagen oder schreiben andere über diesen Inhalt? Wer verbreitet mit welchem Interesse diesen Inhalt? Gibt es relevantes Wissen auf Wikipedia? Also einfach mal Google einzugeben, dieses Thema und Wikipedia und zu gucken, was steht denn hier? Oder auch den Suchbegriff mit einem Faktencheck bei Google einzugeben, also plus Faktencheck. Und KI-Suchen auch nur mit Quellenangaben übrigens zuzulassen und die Quellen kontrollieren, weil die KI erfindet sonst auch welche dazu. Und das fand ich total spannend, also nicht wirklich den Inhalt anzuschauen, sondern mal drumherum zu gucken. Was ist eigentlich der Kontext dieses Inhalts? Katrin.
Total wichtiges Thema, was du da gerade jetzt aufgreifst. Ich glaube, der Schritt für mich wäre noch, erstmal zu gucken, stimmt da irgendwas nicht? Also ich glaube, damit fängt es eigentlich erstmal an, weil ich nehme mich da gar nicht aus. Ich kenne das Beispiel jetzt nicht mehr, aber ich hatte auch ein, zwei Sachen, die ich gesehen hatte, die ich erstmal so hingenommen habe. Was, das ist ja verrückt und so ein Quatsch und man teilt es und whatever. Und dann aber erstmal diesen Schritt zurück, stopp, das kann ja auch gefaked sein, ja, also weil das so echt aussieht und genau, also das erstmal diese Sensibilisierung dahin zu haben, stopp, da stimmt was nicht, da kann was nicht stimmen und dann genau das, was du sagst, ne, dass man dann wirklich in den Faktencheck geht, auch mit, sei es mit KI, mit Internet, whatever, auch mit anderen Leuten sich dann austauschen. Also den Schritt fand ich persönlich nochmal für mich auch diese Sensibilisierung überhaupt, da kann auch erstmal was nicht stimmen.
Und ich fand es total spannend, dass du so ansprichst, weil das die zweite Idee, die sie mitgebracht hat, war das langsame Denken. Und ein Teil des langsamen Denkens ist, die Selbstreflexion vor die Fremdkritik zu stellen. Also was übersehe ich vielleicht und worüber sollte ich genauer nachdenken? Also das quasi als Einladung zu sehen, erstmal innezuhalten, also Stopp zu drücken und zu sagen, Fragen vor Antworten, Beobachten vor Bewerten, Perspektivwechsel vor Standpunkt. Sind diese Punkte des langsamen Denkens. Das fand ich total spannend. Aber noch viel spannender fand ich tatsächlich Methode 3, zuhören, lernen und lernen. Da kennen wir uns ja ein bisschen aus, aber ich sage immer, wenn Leute mich fragen, was macht Storytelling aus, dann sage ich immer zuhören. Du kannst keine Geschichten erzählen für deine Zielgruppe, wenn du ihr nicht zugehört hast. Und das ist hier eben auch so. Du musst erstmal, also hier gibt es eine Methode, die finde ich total spannend. Also 2/3 der Leute bekommen eine Zuhörenkarte und 1/3 eine Rednerkarte. Und die müssen dann reden zu irgendeinem Thema für 15 Minuten und die anderen müssen einfach zuhören. Es werden keine Zwischenfragen gestellt, es wird nicht quasi unterbrochen, sondern die einen reden, die anderen hören zu. Und dann nach einer gewissen Zeit wird die Rolle gewechselt. Und sie findet das besonders spannend zu sehen, welche von den zuhörenden Personen von den redenden Personen Punkte aufnehmen in ihrer Rede dann. Daran erkennt man einen guten Zuhörer.
Sehr spannend. Also ich finde auch dieses kritische Reflektieren und bevor man was glaubt, erstmal innehalten und hinterfragen, auch unfassbar wichtig. Und wo ich dann auch für mich nochmal, also das ist ja für mich immer auch so, ich reflektiere mich dann nochmal und sage, ja, wie oft fällt man denn selber auf so Sachen rein und sich bei solchen, also ich versuche, also ich schaffe es auch nicht immer, aber ich versuche mir tatsächlich anzugewöhnen, dass ich immer, wenn eine Nachricht kommt, wo ich emotional sofort eine Reaktion habe, die hinterfrage ich. weil genau diese Fake News ziehen ja drauf ab, ne? Die sollen dich die Leute aufregen, aufwiegeln oder in irgendeine gute oder schlechte Stimmung. Also das ist ja immer, sind ja so Sachen, wo du, boah, da kann ich jetzt am Stammtisch wieder herziehen. Also das ist für mich auch immer ein Warnsignal. Aber ich musste jetzt diese Woche so lachen, weil ich sich mal selber zu hinterfragen, wo habe ich denn meinen Bias, meine Sozialisierung? Und ich habe tatsächlich, ich habe einen ZDF-Bericht gesehen und da sagt einer, da ging es auch um eine KI-Geschichte, ja, wir haben jetzt hier den Herrn Professor sowieso, der ist im Ethikrat für KI und ich bin gespannt, wer da jetzt auftaucht, Name war auch genannt worden und dann erscheint plötzlich das Gesicht eines jungen Mannes, der noch keine 30 ist und ich bin erschrocken. Weil bei mir Professor, Uni, KI, Ethikrat, der muss mindestens weiße Haare haben und über 60 sein. Also ich habe selber gemerkt, mit was für einem Vorurteil ich durch die Gegend renne, habe mich über mich erschreckt, weil das darf jetzt ja nicht wahr sein. Und ich war dann natürlich froh, dass dieser junge Mann da sitzt.
Weißt du, wer diesen Bias mit dir teilt, Angela? Die meisten Bild-KIs teilen diesen Bias mit dir. Wenn du nämlich eingibst, Professor, die sind in der Regel jetzt keine jungen Männer unter 30. Das kann die KI auch zum Beispiel nicht nachvollziehen.
Ich weiß, aber ich bin leider auch geprägt durch diese Vorurteile, ja. Katrin, du wolltest aber, glaube ich, noch ein weiteres Kapitel auch unbedingt noch drüber sprechen. Oder Jennifer?
Dann gerne Jennifer, genau. Ja.
Genau, ich glaube nämlich, Glitzerstaub und Konfetti, da habe ich mir was total anderes vorgestellt, als am Ende bei rauskam. Aber gerade Idee 2 ist was, was ich vor kurzem erst wieder, ich glaube, das warst nicht du, Angela, aber ich habe bei irgendjemand gesehen, dass das Fazit quasi zu einer Konferenz war super cool, aber zu wenig Pausen. Und die Idee 2 hier war, auf gute Zwischenräume achten. Und zwar braucht man, also manche Leute brauchen den Rückzugsort zwischen dem Lernen für die Reflexion, fürs Verarbeiten, um einfach mal wieder runterzukommen, weil Lernen ist ja anstrengend, ist einfach so. Und andere wollen den Austausch, die wollen nochmal drüber reden, was sie gerade gehört haben oder gesehen oder ausprobiert haben. Da ist dann die Candy Bar zum Beispiel der richtige Ort oder die Kaffeeecke, wo man dann ins Reden kommt. Und ich glaube, die allermeisten Leute bei den allermeisten Konferenzen würden sagen, das Wichtigste habe ich in den Pausen gelernt. Oder die wichtigsten Connections habe ich in den Pausen gemacht. Wie ist es euch da so ergangen? Wie geht ihr mit Zwischenräumen? Katrin, du designst ja gerade was. Wie ist es bei euch mit den Zwischenräumen?
Okay, ich wäre jetzt gar nicht auf die Zwischenräume eingegangen, sondern eher halt auch das, was sie in dem Kapitel mitgegeben hat, dieses Wertschätzen und auch klar, beim E-Learning muss man gucken, aber wie kann man auch in die reale Welt das verlängern? Also sie hat ja auch nicht nur über Präsenzveranstaltungen gesprochen, ne, sondern auch über Online-Geschichten. Und da hatte ich vor kurzem auch so einen Fast-Track gemacht über diese Stellhebel der Transferwirksamkeit von Dr. Ina Weinbauer-Heidel. Und dass man wirklich so kleine haptische Mitbringsel mitgibt, die einen dann emotional, die man ja sozusagen in dieser Veranstaltung hatte, emotional in der realen Welt weiter begleitet. Also man hat immer etwas, woran man sich dann positiv erinnert. Und dann kommt, ne, Emotionen sind ja gut und auch schön fürs Lernen, wenn sie toll sind. Und das wollte ich eigentlich dazu nochmal ergänzen, weil sie das auch unter diesem Kapitel gestellt hatte. Und das fand ich großartig, weil ich das gerade als Stellhebel, das ist so winzig, ja. Es kann ein Anhänger sein, das kann eine Kritzelnotiz sein, was sie ja auch gesagt hatte. Und das gibt man mit. Und das ist halt auch die eine Wertschätzung fürs Lernen geben. Ne? Genau, Jennifer, du zeigst gerade was.
Ich habe ja eine ganze Sammlung an Mitgebeln tatsächlich vom College of Extraordinary Experience. Ich glaube, ich komme auf 6 Mitgebeln, die ich dort bekommen habe, oder sogar 7. Ich glaube, den 7 weiß ich gerade gar nicht, wo er ist. Aber eins der coolsten Sachen fand ich, weil das hat auch tatsächlich, das musste man sich verdienen, waren hier solche Karten, wo quasi frühere College-BewohnerInnen ihre besten Tipps gegeben haben. Und ich habe tatsächlich eins hier hingesteckt, damit ich es immer sehen kann. Und das ist Rest. Also, dass man sich ausreichend Pausen und Ruhe gönnt, da sind wir wieder bei den Zwischenräumen, weil es ist immer was zu tun. Du weißt das ja auch, also ihr beide wisst, dass wenn man Lernräume öffnet, da ist immer was zu tun. Du könntest immer mehr kommunizieren, du könntest immer mehr Informationen anbieten, du könntest immer mehr quasi in den Austausch gehen. Und wirklich aber als Lerndesigner haben wir einfach auch die Pflicht, auf uns selbst zu achten, weil wie wir in den Raum kommen oder wie wir im Raum sind, hat einen riesen Einfluss auch darauf, wie andere Leute diesen Raum wahrnehmen. Und ich glaube, wir unterschätzen auch sehr, was für einen Einfluss das hat. Also wenn wir super gestresst in unseren Workshop oder zu unserer Konferenz oder zu unserer Keynote kommen, dann wirkt sich das sofort aus. Und dass diese Ruhe ist tatsächlich mein zweites Lernfeld, dieses Jahr Pause, Ausruhen und auch verschiedene Arten des Ausruhens. Vielleicht finde ich da noch ein schönes Buch dazu, Angela. Das unterschätzen wir einfach, glaube ich, in der Lerngestaltung. Wie viel Zwischenräume, wie sie das so schön nennt, braucht es eigentlich, damit das am Ende wirklich für alle auch funktioniert, inklusive der Leute, die es veranstalten.
Und das kann ich total bestätigen. Also wir haben ja sehr viele Präsenzveranstaltungen wieder und auch immer den Mix zu den Online-Veranstaltungen. Und das ist immer in der Präsenz, die Pausen sind das Wertvolle im Sinne von dieser Austausch, dieses Beziehung aufbauen, pflegen, dieses komplett off-topic auch mal, zwei unterhalten sich über ein Kanzleiproblem und auf einmal ist es gelöst, weil der eine weiß was. Das kommt vielleicht im Plenum überhaupt nicht zur Sprache, weil du halt in einer kleinen Gruppe nochmal ganz anders redest als eben mit 15 Leuten, die da sitzen. Und gleichzeitig auch das kann ich nur bestätigen, dieses, du musst manche Themen einfach erstmal verarbeiten, bevor du dann wieder dich damit auseinandersetzen kannst, bevor du sie vertiefst und eben nicht dieses, wir lernen jetzt von 9 bis 17 Uhr und dann haben wir aber ganz scharfe 45 bis 00 ist Pause, Frühstück, dann zack, zack, zack. Also wir leben da auch noch in einer Arbeitsfabriksdenke. Das ist komplett kontraproduktiv.
Das Feedback habe ich übrigens auch gerade für meinen neuen Uni-Kurs gekriegt, dass in 4 Stunden 15 Minuten Pause einfach zu wenig sind. Und das nehme ich mir, ich hätte jetzt quasi sagen können, das haben wir schon immer so gemacht. Aber grundsätzlich finde ich das einen total wichtigen Hinweis und da muss ich mich auch echt an die eigene Nase fassen, dass wir kriegen ja oftmals sehr stark begrenzte Lernzeiten, mit denen wir arbeiten. Das heißt, wir versuchen, in diese Lernzeiten das Maximum reinzustopfen. Anders kann man es nicht sagen. Und das gibt eben genau diese Räume nicht, die man eigentlich braucht, um das Ganze verarbeiten zu können. Und ich finde das, ja, ich merke immer mehr, wie sehr dieses Thema mich eigentlich beschäftigt. Wie kann ich quasi in dieser, also knappen Zeit, die ja auch Lernende von ihren Unternehmen nur bekommen, also viele haben noch gar keine Zeitbudgets, viele kriegen das gerade auch wieder gekürzt, also nicht nur das Geld, sondern auch die Zeit zum Lernen weggekürzt. Wie holt man da das Maximum raus, um die Leute zu überfordern und eben diese Räume auch anzubieten und zu halten für sie? Das finde ich total wichtig. Da mache ich jetzt ein Experiment mit einer Kollegin zusammen, habe es beim UFF eingereicht, Angela, hoffe, dass es durchgeht. Die haben das Thema Under Pressure dieses Jahr. Das ist das Konferenzthema und das finde ich total spannendes Thema. Und was wir eingereicht haben, ist die 7 Arten der Ruhe. Also, dass Ruhe quasi ein didaktisches Werkzeug ist, das man eben auch einsetzen kann und muss und dass man das mitdenken muss und wie man das mitdenken kann.
Ja, das ist super spannend, weil es schließt den Kreis wieder ins erste Kapitel, wenn du eigentlich, wenn wir das nochmal Revue passieren lassen, weil da ist ja genau, wir machen jetzt, wenn wir Inhalt vermitteln, nicht einfach rein mit Wissen reinkippen, sondern immer sagen, 10 Minuten Impuls, kleine Breakouts mit einer konkreten Frage zu diesem Impuls, 10 Minuten oder 20 Minuten sogar. Und da bist du ja auch genau in diesem Punkt, ne? Es gibt eine Wissensreingabe und die wird erstmal gemeinsam verarbeitet und dann kommt erst der nächste Wissensbaustein. Und da bist du auch genau in, das ist ja auch eine Art Denkpause, wenn du so willst, oder Reflexionspause und dann hast du ja auch wieder ein besseres schöneres Lernerlebnis mit mehr Lernfreude. Genau. Sehr gut. Wunderbar. Oh meine Güte, dieses Buch ist wirklich absolut empfehlenswert. Gehört auf jeden Lesetisch. Und habt ihr noch abschließend einen Tipp, eine Botschaft, was ihr loswerden wollt, bevor wir dann für heute dieses Buch schließen?
Ich möchte die Runde beenden mit dem Satz, den ich mir hier notiert habe. Ist quasi Freude am Lernen mit Sahnehäubchen, war die Unterüberschrift für das Konfetti- und Glitzerstaub-Kapitel. Und ich finde, Freude am Lernen ist das Sahnehäubchen. Und das sollten wir uns wieder mehr bewusst machen.
Das ist sehr schön.
Auch, dass es da sein darf, ne? Das ist, glaube ich, auch noch immer so dieses Verschulte, glaube ich, dieses, wie du schon mal meintest, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Das ist eigentlich, ja, jetzt beginnt noch mehr Freude im Leben, weil du noch mehr Wissen zur Verfügung gestellt bekommst und mit anderen lernen darfst. Das ist doch großartig.
Genau, in dem Sinne. Sage ich ganz herzlichen Dank. Das war mir wieder eine große Freude, eine große Lernfreude, mit euch beiden über dieses Buch zu sprechen. Vielen Dank an der Stelle an Nele Hirsch, die das geschrieben hat. Da muss ich mal wirklich sagen, ganz toll. Es lohnt sich wirklich, dieses Buch zu lesen. Und in dem Sinne bin ich gespannt auf eure weiteren Lernabenteuer und sage bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao.
Bis dann. Ciao. Dankeschön.
Tschüss.